und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 15, noch 8 Wochen bis zur Europawahl und noch 9 Wochen bis zur Europameisterschaft im Fußball. Und beides könnte womöglich schlecht ausgehen für Deutschland, aber wir bleiben optimistisch, denn hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier ist er, der lebensbejahende Münsteraner Ausbreitungstyp Andreas Niesmann.
Hallo, lieber Steven.
Und ich bin ganz fasziniert. Jetzt kennst du dich nicht nur mit Fußball aus neuerdings, sondern auch noch mit Politik?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Haben wir Gäste?
Ja, wir haben Besuch aus der Hochkultur. Wir begrüßen die Schriftstellerin Andrea Paluch, deren gemeinsam mit einem gewissen Robert Habeck geschriebener Roman jetzt ins Fernsehen und auf die Bühne kommt.
Aber auch mit ihr reden wir über Politik und vorher miteinander und überhaupt, wir sprechen heute über die folgenden Themen der Woche.
Mit Matt diskutieren.
Was haben wir aus dem TV-Duell zwischen Vogt und Höcke gelernt?
Die K-Frage.
Kinder, Klimawandel und andere Krisen. Darf man mit den Jüngsten schon über Krieg und Weltuntergang sprechen?
Und Frontverlauf.
Stadt gegen Land, Jung gegen Alt, Männer gegen Frauen, wie sich die gesellschaftlichen Konflikte verändern und was die Literatur daraus machen kann. Liebe Hörer, liebe Hörerin, ich sag jetzt was, das wird Sie überraschen. Es war eine politisch irrevolle Woche, die gerade hinter uns liegt. Das können wir wirklich nur im Schnelldurchlauf bringen. Ich schlag vor, wir machen einfach so Überschriften-Bingo. Jeder sagt einfach nur, womit er sich so beschäftigt hat diese Woche.
Ja, fangen wir an.
Ganz kurz, okay. Also, ich habe am Montag, bin ich eingestiegen in die große Debatte über die Bezahlkarte. Da war klar, die Ampelkoalition hat sich darauf geeint. Die Grünen hatten ja lange blockiert und am Anfang dieser Woche war nun klar, der Bundestag wird es diese Woche beschließen und so ist es auch gekommen. Es gibt jetzt im Bundesasylrecht die Möglichkeit, mit Bezahlkarte statt mit Bargeld Leistungen an Asylbewerber auszuzahlen. Das durften die Bundesländer vorher auch schon, aber die haben gesagt, ah, das wäre besser, wenn es in einem Bundesgesetz steht.
Ja.
So, das haben wir jetzt und die große Frage ist, werden dadurch weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen?
Ich hätte eine Vermutung.
Nein. Nächstes Thema. Hat ein bisschen was damit zu tun. Am Dienstag hat die Innenministerin mit dem BKA-Chef die neue Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Und da war das große Thema erstens, die Gewaltkriminalität ist gestiegen. Zweitens, die Ausländerkriminalität ist gestiegen. Also der Anteil von Verbrechen, die von Leuten, die keinen deutschen Pass haben, begangen werden. Jeder denkt sich vorher schon, entweder haben die Ausländer die Kriminalität erhöht oder man denkt eben das Gegenteil und dann legt man die Zahlen so aus, wie man will. Ich habe versucht, einen möglichst neutralen Faktencheck zu machen.
Und? Haben die Ausländer die Kriminalität erhöht?
Ja, aber was ist Ausländer für eine Kategorie? Also ich kann dir...
also ja.
Aber ich meine,
also ja.
Es gibt EU-Ausländer, es gibt Touristen, es gibt...
Waren es die Luxemburger?
pass auf. Interessant ist doch tatsächlich, wenn man es bekämpfen will, dann ist ja zum Beispiel jemand, der zwar einen deutschen Pass hat, aber Migrationshintergrund und in sozial schwierigen Umständen lebt, ist vielleicht interessanter als wie viele Luxemburger. Also Ausländerkriminalität, komische Kategorie. Meine Überschrift ist sozusagen, es gibt soziale, es gibt Bildungsprobleme und es gibt Probleme durch schlechte Integration, weil so viele Geflüchtete auf einmal kamen. Das kann man nicht bestreiten.
Mhm.
Und dagegen muss man was tun, gegen diese sozialen Ursachen. Und die sind natürlich bei Leuten ohne deutschen Pass häufiger.
Mhm.
Also jetzt kann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, jeder sich das so auslegen, wie er will. Jetzt bist du dran.
Bei jeder Statistik. Genau, ich mache einfach direkt mit dem gleichen Thema weiter.
Ah,
nämlich die EU hat am Mittwoch ihr Asylpaket, ihren großen Asylkompromiss geschlossen. Nach einer, man höre und staune, 8-jährigen, manche sagen auch 10-jährigen Verhandlung. Damit nämlich genau das nicht passiert, dass immer mehr Menschen ungesteuert hierher kommen. Und
okay, was ist deine Überschrift?
Meine Überschrift ist, Europa zieht die Grenzen hoch.
Okay, wird das so kommen?
Naja, sagen wir mal so, es gibt schon irgendwie einen Paradigmenwechsel in der europäischen Asylpolitik. Also bislang stand eigentlich die Humanität, die Einhaltung von Menschenrechten im Vordergrund. Und jetzt geht es schon eher um den Grenzschutz, um die Grenzsicherung und um schnellere Verfahren.
Mhm.
Was nicht so richtig geklappt hat, aber das war auch wenig überraschend, dass man einen Verteilmechanismus hinbekommt, der für eine gleichmäßige Aufteilung von Flüchtlingen über ganz Europa sorgen wird. Also da kann man sich freikaufen und wir ahnen alle, dass Länder wie Ungarn, Polen etc. das machen
werden. Das war ein langer Satz. Aber du warst doch am Mittwoch wegen was ganz anderem elektrisiert.
Die Ampel hat sich auf etwas geeinigt.
Ja gut, das heißt ja nur, die eine der Fraktionen wird demnächst wieder davon zurücktreten.
Sie ist schon teilweise in Teilen davon wieder zurückgetreten, weil sie nämlich fordert, dass nachgebessert wird. Also, eine der ganz großen Ampelstreitigkeiten war die Verlängerung von Schutzbestimmungen für Mieter im Mietrecht, also der Stichwort Mietpreisbremse. Da hat die SPD die ganze Zeit darauf gewartet, dass der FDP-Justizminister, der da zuständig ist, das mal umsetzt, der Marco Buschmann. Und der hat das die ganze Zeit nicht gemacht, weil er gesagt hat, na, das mache ich erst, wenn wir eine Regelung haben beim Thema Datenspeicherung bei Online-Ermittlungen. Ja, da ist das Stichwort ja Vorratsdatenspeicherung ohne Anlass. Das wollte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD immer haben. Und da hat der Buschmann gesagt, na, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Und solange die Faeser davon nicht abrückt und ich ein anderes Verfahren, was ich mir entwickelt habe, was deutlich weniger weitreichend ist, umgesetzt bekomme, klappt das mit den Mieten auch nicht. Und am Mittwoch wurde dieser gordische Knoten, kann man sagen, zerschlagen. Und jetzt fragst du, was ist deine Überschrift? Und ich sag,
was ist deine Überschrift?
Ich sag, Olaf Scholz hat zwei seiner Ministerinnen düpiert, um damit seine Ampel überhaupt noch irgendwas hinbekommt.
Naja.
Nämlich Nancy Faeser.
Ja, ist klar. Und Clara Geiwitz, das habe ich schon verstanden. Und weil wir bei Clara Geiwitz sind, am Donnerstag hast du dich auch mit der Ampel und auch mit Clara Geiwitz beschäftigt, da sag ich die Überschrift.
Sag sie.
Das versprochene Gebrechen. Das war jetzt nicht mal Absicht.
Das versprochene Gebrechen der SPD. Lass es drin, das lassen wir drin.
Es war nicht mal Absicht, aber okay. Glaubt mir niemand, das gebrochene Versprechen. Die Wohnungen werden nicht so schnell gebaut. Egal, jetzt sag ich, am Freitag ein historischer Beschluss im Bundestag betrifft nur einen Mini-Bruchteil der deutschen Bevölkerung, aber ganz viele regen sich drüber auf oder sagen, jetzt ist es endlich soweit, nämlich das Selbstbestimmungsgesetz ist vom Bundestag beschlossen, aber versieht zu denen gehören, die sich aufregen, die jetzt Angst um die Kinder haben, keine Angst, es geht wirklich nur um die Papiere, es geht nicht um medizinische Eingriffe, völlig andere Baustelle, da geht es darum, dass man seinen Namen, ne, seinen Personenstand so eintragen kann, wie man den empfindet, auch da müssen noch Gutachter drauf gucken, also ganz ruhig bleiben, nicht gleich durchdrehen, erstmal das Kleingedruckte durchlesen. Vor allen Dingen, es gibt ja noch ein viel größeres, viel wichtigeres Thema, das die ganze Hauptstadtblase diese Woche elektrisiert hat.
Geier und Niesmann sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Das meintest du, oder?
Nee, das meinte ich zwar nicht, aber natürlich gibt dir jetzt die Gelegenheit für einen kleinen Werbeblock, aber bitte als Native Advertising. Also es muss so klingen, als ob du wirklich überzeugt von dem Produkt bist.
Ich würde niemals etwas Ihnen empfehlen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von dem ich nicht selber komplett überzeugt bin. Und deshalb
sehr gut.
Mein Appell unter der Internetadresse www.rnd.de/GUN für Geier und Niesmann, GUN, finden Sie alle Infos zum diesjährigen Podcastpreis und da können Sie auch direkt für uns abstimmen und zwar in der Kategorie Information und darüber würden wir beide uns sehr freuen.
So, nun aber zum großen Duell, das ich eigentlich meinte, über das diese Woche alle geredet haben. Gehacktes gegen Mett. Ja, also die es gesehen haben, wissen, was ich meine. Höcke gegen Vogt. Bernd Höcke, der Chef der Thüringer AfD, gegen Mario Vogt.
Mhm. Ja. Super Mario.
Genau, Super Mario aus Thüringen, der anders als Höcke in Thüringen aufgewachsen ist. Und deswegen darauf besteht, dass Hackfleisch auf dem Brot Gehacktes heißt und nicht Mett.
Mhm. Das ist bei euch Ossis so. Ihr sagt Gehacktes, ne?
Genau, du kannst dich mettlegen, ja, wenn du dagegen,
ja,
bist.
Ja. Und ich, genau, dachte, du hast eine ganz schöne Mettfresse.
Also die beiden sind bei Welt, dem TV-Sender von Springer, aufeinander getroffen. Die Vorgeschichte war, dass die sich gestritten hatten über irgendeine Aussage von Höcke und er hat gesagt, statt ihn zu verklagen, würde sich mit ihm duellieren. Und weil er das bei Welt TV gesagt hat, hat Springer gesagt, Leute, wir stehen für seriöse Informationen. Ja, also wir würden niemals so ein Gespräch aufblasen zu einem riesen Media-Event, ja, sondern ihr beiden redet jetzt. Und jetzt ist die große Frage.
Und wir machen das streng limitiert. Wir achten ja, auf die Zeiten. Genau. Dreiviertelstunde.
Also alle, die es gesehen haben, verstehen die Witze. Die große Debatte war ja, ist das eine gute oder eine schlechte Idee, jemanden, der in seinem Bundesland als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wird, da über eine Stunde mit dem CDU-Spitzenkandidaten reden zu lassen. Normalisiert es den oder entzaubert es den? Herr Niesmann, was ist Ihre Einschätzung?
Ja, meine Einschätzung ist so ein bisschen unspektakulär. Ich habe mich ehrlicherweise gewundert über diese Riesenaufregung, dieses Duell dann erfahren hat im Vorhinein. Da wurde der Untergang des Abendlandes beschworen. Also für mich, ich kann es gar nicht anders sagen, war das ein bisschen Kreisklasse. Ich habe mich relativ gelangweilt nach einer kurzen Zeit. Und wenn man böse wäre, würde man sagen, jedes Land bekommt die Politiker, die es verdient. Ja, also.
Ja. Ich kann dir die Aufregung erklären. Ich glaube, es war die Furcht davor einem Trump-Effekt, ne? Dass du halt sagst, ja, der kriegt halt Einschaltquoten, alle reden dann über Welt-TV, über dieses angebliche Duell. Aber eigentlich führt es dazu, dass der da seinen Kram absondern kann als gleichberechtigte Meinung, hat ihn ja sogar, und so war es ja auch, in die Rolle gebracht, 3-1, weil die beiden, es hatte schon den Eindruck vermittelt, die beiden Moderatoren und der Vogt stehen auf einer Seite und reden jetzt auf Höcke ein, wie schlimm er doch ist, wie gefährlich er doch ist und so. Es wird keinen einzigen AfD-Wähler bekehrt haben, nicht AfD zu wählen.
Ich weiß nicht, ich finde Höcke ist für mich auch eine noch größere Witzfigur als Trump. Ich fand ihn bei dem Duell auch wirklich schlecht. Er war irgendwie hypernervös. Es gab Übersprungshandlungen. Er hat immer seine Hand so komisch gehalten und im Stehen irgendwie sein Kinn gestützt, wie so Lehrer Lempel vor.
Dabei wissen wir doch, dass der das eigentlich vom Spiegel übt.
Ich fand die Performance von Vogt auch nicht besonders dolle. Aber ich finde, er hat sich da halbwegs wacker irgendwie geschlagen und rausgenommen.
Genau, ich würde auch sagen, er ist nicht gescheitert, was viele befürchtet haben, dass er sozusagen schlechter aussieht als er. Aber ich würde... Eine wichtige Sache, die in der ganzen Debatte für mich untergegangen ist, was ist das Interesse von Mario Vogt? Nicht gegen Höcke zu gewinnen, sondern gegen Ramelow zu gewinnen. Ja. Der amtierende Ministerpräsident ist dort mit keiner Silbe genannt worden in dem Duell selbst, erst danach. Und der liegt auf Platz 3 in den Umfragen. Der könnte genauso gut sagen, ich kann ja immer noch die CDU überholen. Warum wird so getan, als ob das eigentliche Duell, das wurde dort ja auch so gesagt, findet zwischen CDU und AfD statt und den Eindruck hat Vogt natürlich erweckt, ne? Und er kann jetzt, es gab ja immer diesen Effekt, die Amtsinhaber werden von allen gewählt, die die AfD verhindern wollen. Der Vogt kann jetzt darauf setzen, dass er derjenige ist, auf den sich die Stimmen sammeln und Ramelow ist einfach raus. Ja. Und das ist das Interesse von Vogt gewesen.
Total. Also da haben zwei Leute einen Deal zulasten eines Dritten gemacht, ja, und der Springer Verlag hat das freudig unterstützt und dass der Dritte, der dabei über die Wupper gewandert ist, ein Linker ist, ist ja... Zufall. Aber man muss natürlich sagen, Ramelow hat natürlich das Problem, er hat jetzt schon keine Mehrheit. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird ihn mutmaßlich ziemlich was abgraben. Also, und die anderen beiden sind in den Umfragen halt auch weit vorne.
Ja, ja, okay.
Man kann es so machen. Ja.
Apropos Bündnis Sarah Wagenknecht, einer der interessanten Punkte war ja, wie offen Höcke sich an Russlands Seite stellt. Ja, und das Krasse ist aber, dass tatsächlich dann auch auf so einer Bühne der Höcke das dann da absondern kann und niemand mal sagt, übrigens, noch Anfang der Woche haben wir darüber geredet, dass ein gewisser Herr Büstron, der für euch im Bundestag sitzt und auf Listenplatz 2 für die Europawahl steht, offenbar vom Kreml geschmiert wurde. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, ja, Russland ist da auch ein Opfer. Also es ist zum Verzweifeln. Aber wir haben ja noch ein ganz wichtiges Thema vergessen.
Und zwar?
Die erste Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war erfolgreich. Das sind doch deine Themen.
Also
auf die Schweiz wurde zu mehr Klimaschutz verurteilt. Es gab da so eine Gruppe von Greenpeace-unterstützter Seniorinnen aus
Klima-Omas.
Der Schweiz. Genau. Klima-Omas. Und die haben ihre Regierung verklagt, weil sie gesagt haben, die tut nicht genug gegen Klimawandel und wenn es zu heiß wird, fällt der Rentner um. Und das ist ein Menschenrecht. Dass
der Rentner nicht umfällt.
Genau, dass er Recht auf Leben und so. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, stimmt, also wir lernen daraus, Klimaschutz ist jetzt auch eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Das ist eine Weichenstellung, die wahrscheinlich noch hier und da uns wieder über den Weg laufen wird.
Aber was ich daraus lerne, also erstens, nicht jede Oma ist eine Umweltsau, wie das der WDR-Kinderchor damals schändlicherweise behauptet hat in seinem Lied. Und zweitens, ja, das Klimaschutzthema frisst sich immer weiter vor in alle Bereiche der Gesellschaft und es spielt inzwischen eine Rolle als Menschenrecht, als Wirtschaftsfaktor, ne? Wahlkampf natürlich und Kunst, Kultur, Literatur, selbst in Kinderbüchern.
Ja. Jetzt greifst du absichtlich schon auf unser Gespräch vor, ist eine Frechheit. Also ich sage, darüber reden wir jetzt mit unserem Gast.
Unser heutiger Gast ist Musikerin, Journalistin, Dozentin sowie Übersetzerin und sie hat als mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin zahlreiche Romane, Jugendbücher und vieles mehr geschrieben.
Sie ist bei Hannover geboren und aufgewachsen, studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Anglistik in Hannover, Freiburg und Hamburg und zwischendurch International Cultural Studies in Roskilde in Dänemark. Dort lernte sie ihren heutigen Ehemann Robert Habeck kennen, mit dem sie zuerst ein Übersetzer und dann ein Schriftsteller-Duo bildete. Das war wie Lennon McCartney, also alle Veröffentlichungen unter dem Doppelnamen. Alles gemeinsam in Kopenhagen, in Lüneburg, 10 Jahre auf dem Land in der Nähe von Flensburg. Und dabei entstanden gemeinsame Bücher, viele Radiogeschichten, ein Schauspiel über den Kieler Matrosenaufstand sowie eine Ehe ab 1996 und 4 Söhne. Der jüngste ist Jahrgang 2002.
und im Jahr 2000 promovierte sie mit einer Doktorarbeit über zeitgenössische Lyrik Großbritanniens. Von 2007 bis 2010 war sie quasi eine Kollegin von uns, nämlich Kolumnistin für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Zugleich hat sie an der Uni Flensburg gelehrt und seit ihr Mann, was viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar nicht wissen, in die Politik gegangen ist, hat sie 5 eigene Bücher geschrieben, unter anderem die Geschichtensammlung Wundervolles Dorfleben sowie die Romane Zwischen den Jahren und zuletzt Gipfelgespräch.
Ihren Debütroman hat sie geschrieben 2001, noch gemeinsam mit Robert Habeck. Der heißt Hauke Haiens Tod und hat jetzt demnächst am 26. April seine Bühnenpremiere am Deutschen Theater in Berlin und am 27. April seine Fernsehpremiere in einer Verfilmung unter anderem mit Detlef Buck zur besten Sendezeit im Ersten. Und das war für uns der Anlass, sie einzuladen und über all diese großen Themen mit ihr zu sprechen. Literatur, Heimat, Klima, Kinder, Frauen und natürlich Politik. Wir freuen uns sehr, dass sie gekommen ist. Herzlich willkommen, Andrea Paluch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
So, wir steigen ein mit dem aktuellen Aufhänger. Frau Paluch, im Jahr 2001 sind Sie, ich habe schon gesagt, als zuerst noch Übersetzer-Duo übergegangen zum Schriftsteller-Duo und haben das gemeinsame Buch geschrieben, das jetzt auf die Bühne und ins Fernsehen kommt. Und da haben sich einen deutschen Klassiker vorgenommen, nämlich Theodor Sturms Novelle, Der Schimmelreiter von 1888. Und den haben Sie erstens in die Gegenwart übertragen und dann weiter gesponnen. Was passierte so knapp 20 Jahre nach Hauke Haiens Tod? Daher der Titel. Und wie im Original spielen die Geschichten an der Nordseeküste, so bei Husum jeweils. Und eine wichtige Rolle spielen sowohl bei Theodor Sturm wie auch bei Ihnen Deich und Dorf natürlich. Da hängen ganz viele gesellschaftliche und politische Themen dran, da wollen wir gleich drüber sprechen. Aber reden wir erstmal über diese bestimmt spannenden Termine für Sie. Der Roman kommt auf die Bühne und ins Fernsehen. Wie fühlt sich das an?
Das ist erstmal total cool, weil das Buch nach 20 Jahren jetzt so eine zweite Luft kriegt. Also es ist wieder aufgelegt worden als Buch, dann der Film, das Theaterstück und eine Übersetzung ins Dänische. Also es ist gerade wirklich so ein Revival. Und das ist, also es macht einen mega stolz. Das zeigt ja, dass das Buch irgendwie gut gealtert ist. Als ich für die Wiederauflage das Buch nochmal lesen sollte, nach langer Zeit hatte ich total Angst, dass es mir irgendwie unangenehm ist, dass es mir nicht mehr gefällt oder so. Und ich war total positiv überrascht. Also ich finde es immer noch gut, genau wie damals. Und das finden andere eben auch. Und das ist super. Also das bestätigt einen ja total.
Das heißt, Sie hatten nicht die Sorge, dass die da was draus machen, was Ihnen nicht mehr gefällt?
Doch.
Doch schon.
Ja. Doch, die hat man trotzdem, man weiß, es geht anders, es braucht Veränderungen, ist man natürlich ein bisschen nervös, ob das jetzt, also wie doll runtergekocht das alles wird. Aber netterweise durfte ich die Drehbuchfassung dann auch lesen und kommentieren, aber ich hatte da gar nicht viel zu kommentieren.
So, willst du über den Schimmelreiter jetzt sprechen?
Ja, unbedingt.
Hast du Deutsch-Leistungskurs gehabt beim Abi?
Ja, aber es gebe ich jetzt aber nicht zu. Aber ich habe viel geschlafen.
Okay, also Hauke Haiens Tod, der Roman von Frau Paluch, ist eine Fortschreibung, ich habe es am Anfang schon gesagt, des Schimmelreiters von Theodor Sturm. Und das kann ich natürlich auswendig referieren, was da passiert ist. Die Handlung spielt im 18. Jahrhundert, nämlich 100 Jahre bevor es erzählt wird. Und dieser Hauke Haien, die Hauptfigur, der Schimmelreiter, stammt aus einfachen Verhältnissen, ist aber sehr interessiert an Mathematik und an Deichen. Er wird zum Knecht des alten Deichgrafen, das ist so eine Art Bürgermeister oder Beamter quasi damals gewesen und wird durch die Heirat mit dessen kluger Tochter Elke sein Nachfolger. Und dann gibt es aber, also er geht sehr reformerisch, sehr wissenschaftlich sozusagen an das ganze Thema Deiche ran, Deichbau. Und damit macht er sich schon mal unbeliebt bei den Dorfbewohnern. Dann sind sie natürlich neidisch auf seinen sozialen Aufstieg, den das darstellt.
Okay, also wir machen es kurz. Ja. Ja, das Dorf findet den Typen doof. Ja, er baut einen super tollen Deich.
Ja, der Konflikt ist sozusagen Naturwissenschaft gegen Aberglaube so ein bisschen. Ne? Und
am Ende setzen sich die Abergläubigen durch und der Deich, ein alter Deich bricht und am Ende stirbt seine Frau und sein Kind ertrinken und er begeht Selbstmord, indem er mit seinem Schimmel in die Fluten reitet.
Genau, so. Und uns ging es so, als wir uns jetzt zum ersten Mal das richtig durch den Kopf gehen lassen haben, dass da ja total viele so politische, gesellschaftspolitische Themen auftauchen, obwohl das irgendwie sehr als Gruselroman oder Gruselgeschichte rezipiert worden ist. Aber man hat diese emanzipierte Frau vom Hauke Hain, die ja so eine Ehe auf Augenhöhe da mit ihm führt, sehr ungewöhnlich. Dann genau das schon gesagte Motiv, Fortschrittsglauben versus Aberglauben. Und natürlich aus heutiger Sicht besonders aktuell, Mensch gegen Natur, der brechende Deich. Man denkt sofort an Klimawandel heute. Bei ihnen ist das aber alles nicht drin. Sie haben sich für andere Konflikte entschieden im Weiterspinnen. Warum?
Weil all diese Fragen aus heutiger Sicht gestellt sind. Wir haben das Buch vor 20 Jahren geschrieben. Da war Klimapolitik noch so eine Art Fremdwort in Deutschland. Wenngleich nicht weniger drängend damals schon. Aber unsere Überlegungen für unser Debütroman waren anderer Natur. Wir haben uns überlegt, also ich habe Anglistik studiert und da gibt es ein Genre, das sind intertextuelle Romane. Das sind Romane, die sich auf Klassiker beziehen. Und wir fanden das unterrepräsentiert im deutschen Sprachraum und haben gedacht, das müssen wir hier ein bisschen pushen und machen das mal. Und dann haben wir angefangen, die alten Klassiker wiederzulesen, was an sich schon eine geile Erfahrung war. Etwas wiederzulesen, nachdem man Leseerfahrung hat und nicht in der 9. Klasse irgendwie den Schimmelreiter, alte Sprache, komisches Genre. Also man fragt sich, was soll die Scheiße? Und dann 20 Jahre später findet man die Sprache auf einmal toll und sieht all diese Fragestellungen.
Und versteht die Begeisterung des Lehrers.
Ja, genau. Also der Generationswechsel ist vollzogen. Man kann damit was anfangen. Und der Schimmelreiter war dann tatsächlich das Buch, das uns die meisten offenen Enden geboten hat. Also da wurden so viele Fäden angefangen zu spinnen, ohne weitererzählt zu werden. Das hat sich quasi aufgedrängt. Und vor allen Dingen, also die größte Frage war bei uns nach dem Lesen des Buches, warum fährt die Frau mit dem Kind an den Deich, der gerade bricht? Warum begibt die sich und ihr Kind in Lebensgefahr? Wir hatten gerade selber kleine Kinder und haben gedacht, das macht die nicht. Das Kind nimmt die schon mal auf gar keinen Fall mit. Also das ist irgendwie eine Lüge. Und dass sie dahin fährt, da muss ein sehr starkes Motiv vorliegen, was aber in dem Schimmelreiter ja nicht beantwortet wird. Und dann haben wir gedacht, okay, das beantworten wir dann jetzt mal.
Genau, also und das, ich kann es ja sagen, versuche so wenig wie möglich zu spoilern. Also in ihrer Fortsetzung des Plots, also dass der in der Jetztzeit spielt, glaube ich, für das Fortspielen jetzt gar keine so große Rolle. Die Tochter ist tatsächlich nicht gestorben in dieser Sturmnacht, sondern die ist von einem Mitarbeiter von Hauke Hain ins Heim gebracht worden. Die war ja, das habe ich vergessen zu sagen, die war ja geistig behindert. Und deswegen hat er sie, oder was heißt deswegen, er hat sie auf jeden Fall ins Heim gebracht. Und ja, dann taucht sie jetzt knapp 15 Jahre später, obwohl sie im Dorf tot geglaubt ist, wieder auf und versucht, ihre Eltern zu finden oder ihre Geschichte zu ergründen und wendet sich an diesen Even, heißt der Protagonist. Und sehr schnell merkt man, dieser vermeintliche Frieden da im Dorf, das ist irgendwie ein falscher Frieden und die ganzen Konflikte schlummern noch. Also, ich habe gerade schon gesagt, sozusagen, wenn man nach der Metaebene sucht und nach den Konflikten, die sie eher behandeln, dann scheint mir das eher so ein Stadt-Land-Konflikt zu geben. Ne? Man hat so diese Verbindung nach Hamburg, ins Rotlichtviertel dann auch noch, also ins verdorbene Städtische und der Kontrast zum friedlichen Landleben einerseits. Und man hat dieses Identitätsthema, das ich gerade schon angerissen habe. Ist der vielleicht deswegen auch gut gealtert, weil das so zeitlose Themen sind?
Das glaube ich, dass diese Suche von Wienke nach sich selber, wo sie herkommt, wer sie ist, was ihre Wurzeln sind und damit verbunden auch die Folgerung, habe ich Kontrolle über mein Leben, kann ich Verantwortung übernehmen für mich, für andere, was folgt daraus aus diesen ganzen Fragen, falls ich sie beantwortet bekomme, ändert sich überhaupt irgendwas? Das ist, kann man sagen, in unseren Büchern immer der Kern eigentlich und wahrscheinlich grundsätzlich eine literarische Fragestellung.
Sie haben ja danach in den anderen Büchern, die Sie geschrieben haben, auch alleine jetzt zuletzt das jüngste Kinderbuch, sehr wohl viel über auch Klimawandel und Bedrohungen für die Menschheit und sowas geschrieben. Würden Sie, wenn Sie heute das nochmal schreiben würden, mehr Sturmflut, mehr Deich, mehr Kampf des Klimaschützers gegen die verbohrten Dorfbewohner machen, reinschreiben?
Also geht nach wie vor nicht so sehr um Klimaschutz, glaube ich, in dem Buch, sondern um Menschenschutz. Und was ein bisschen lustig ist, ist vielleicht, also Hauke Hain fängt an, das Deichgefälle abzuflachen, sodass die das Meer, das anrollende Meer, nicht mehr sich einnagen kann, sondern sanft abrollt an dem Gefälle. Und weiß ich nicht, wie viele Jahre später, 10, 15 Jahre später, war Robert Deichminister in Schleswig-Holstein, hat genau diese Deiche gebaut. Also es war eher immer bei uns, also mit mehreren Büchern so, dass wir uns um Themen gekümmert haben, die eigentlich so zukünftig waren, die noch gar nicht so, also mit, über die man sich nicht unterhalten hat. Wir haben ein Kinderbuch geschrieben darüber, was passiert, wenn der Wolf zurückkommt, nachdem die Grenze, die deutsch-deutsche Grenze weg war. Das Buch ist ein Dauerbrenner geworden, weil die Situation ja jetzt eingetreten ist nach, auch hier nach 20 Jahren. Also das Buch ist im Grunde ein Klassiker. Und insofern glaube ich gar nicht, dass man irgendwelche Themen, die jetzt so super aktuell sind, intensivieren muss, sondern man muss ein bisschen in die Zukunft denken und einfach die richtigen Fragen stellen.
Das riecht nach Ärger.
Das Stadt-Land-Thema, und das ist der Wolf ja ein wunderbares Beispiel für, ist ja auch so ein Dauerbrenner, ja. Also auch in, auch jetzt aktuell, ne. Also man hat ja, das ist ja eigentlich ein bisschen interessant, man hat in den Städten ein dann doch häufiger eher linksgrün orientiertes Publikum, das sich irgendwie nach der Reinheit des Landes und der Natur und so sehnt und die Schöpfung bewahren will. Dass die Menschen auf dem Land sind irgendwie genau andersrum, die sind irgendwie etwas konservativer dann in ihrer Mehrheit jedenfalls und rümpfen die Nase über die Städter, die eigentlich gar keine Ahnung haben. Woran liegt das eigentlich? Also da sich ja beide Sphären, also jeder, der auf dem Land wohnt, besucht ja auch mal eine Stadt und umgekehrt und so. Also es gibt ja durchaus Kontakte und es gibt ja auch Wechsel. Also Sie selber haben ja auch zwischen Land und Stadt gewechselt und ich zum Beispiel auch und warum gibt es dann trotzdem so große Missverständnisse oder so große Ressentiments gegenseitig? Was ist Ihre Erklärung dafür?
Also das stimmt schon, dass Leute aus der Stadt und Leute vom Land Sachen anders bewerten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, als wir da auf dem Dorf gewohnt haben, dass alle trotzdem das Gleiche gemacht haben. Also das beste Beispiel ist, finde ich, es gab so einen Tag, wo das Dorf sauber gemacht wurde. Also man hat Müll gesammelt, gemeinschaftlich.
Subotnik hieß das.
Die einen haben Müll gesammelt, weil es hässlich aussieht, wenn da Müll rumliegt. Und die anderen haben Müll gesammelt, weil es schlecht ist für die Umwelt. Aber ist ja im Grunde total egal, aus welchem Grund man jetzt den Müll sammelt, solange man zusammen den Müll sammelt. Mhm. Insofern, ja, es gibt Unterschiede, aber man, also das ist nicht unbedingt hinderlich.
Ja, aber das könnte man ja tatsächlich skalieren auf sozusagen die gesamte Klima- und Umweltpolitik. Und da ist es ja gerade nicht so. Dann gibt es ja dann Leute, die, obwohl man sagen könnte, ja komm, lass uns die Verbrennermotoren verbieten, weil die Luft ist dann besser. Ist doch egal, ob das einen Einfluss auf den Klimawandel hat. Da gibt es aber ja ideologische Kämpfe darüber. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir quasi aus diesen Blasen, Sie haben, genau, das wollte ich auch noch ansprechen, Sie haben ja gerade das Buch von Glenn Beck übersetzt, dem dänischen Autor, also ein Sachbuch oder ein Thesenbuch, und beklagt darin sehr stark diese Blasenbildung. Also jeder hält sich unter seinesgleichen auf. Ist das schon stärker als quasi der gesunde Menschenverstand inzwischen?
Schwieriges. Das
ist die Suggestivfrage.
Ja. Also ich glaube, mein Eindruck ist, ja, ich kenne diese Diskussion über Blasen, und also vor allen Dingen, was man nicht leugnen kann, ist, also so eine Berlin-Blase, die gibt es also eindeutig. Aber mein Eindruck ist eigentlich, dass das Problem nicht ist, wo man wohnt oder in welcher Blase man sich befindet, sondern dass alle eine Meinung haben, aber nicht so viel Ahnung. Und daraus entstehen dann so komische, solche Festlegungen, die eigentlich haltlos sind. Ich würde einfach nur mal sagen, wenn alle ein bisschen weniger egoistisch sind und mehr solidarisch dann und ein bisschen denken würden, dann ist das alles mit diesen Zuschreibungen, glaube ich, hinfällig.
Frontverlauf.
Wir haben es schon besprochen, in Hauke Heinens Tod haben Sie Sturms Motiv der emanzipierten Frau oder der sich emanzipierenden Frau ja auf eine neue Art wieder aufgenommen. Sie haben sich aber auch noch viel direkter mit dem Thema schon beschäftigt, nämlich in Ihrem 2020 erschienenen Roman Gipfelgespräch. Da geht es um eine Mutter, deren Kinder ausgezogen sind, die sich nun selbst wiederfinden, selbst neu erfinden will. Und da hatten Sie in einigen Interviews gesagt, ja, das ist was sehr typisch war, was gerade in Ihrer Peer Group passiert ist, so, also in dem Alter halt, wenn die Kinder erwachsen sind, gibt's ja auch alle möglichen Begriffe, Empty-Nest-Syndrom und sowas. Nun ist ja sozusagen die Frauen ihrer Generation waren ja vielleicht die ersten, die mehrheitlich so emanzipiert leben konnten, wie die es davor erkämpft haben und die solche neuen Wege gehen und wo es auch die Männer dazu gab, die das auch quasi mitgemacht haben, die sich reingeteilt haben. Also teilen Sie das erstmal als These? Das ist schon so, oder?
Oh ja, dass meine Generation freier leben konnte als meine Muttergeneration auf jeden Fall. Ja, klar.
Die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, ist, was heißt das denn jetzt eigentlich für die nächste Generation oder eben auch für ihre, wie sie es beschrieben haben, zum Beispiel für die Kinder verlassen das Haus? Was heißt das für diese Phase, so der Midlife-Crisis? Durchlebt man die anders, wenn man eben in so einer gleichberechtigten Beziehung gelebt hat? Ist es leichter? Ist es schwerer?
Keine Ahnung, ich nehme an, das ist sehr individuell unterschiedlich.
Aber haben Sie damit eine Botschaft verbunden?
Es ist eher eine Situationsbeschreibung oder ein Monument für ganz, ganz viele Frauen aus meinem. Ich habe meinen Freundinnen ein Denkmal gesetzt, so kann man sagen. Ich habe so viele Wege begleitet und beobachtet und es gibt so durchgängige Themen, die kommen so oft wieder, dass man denkt, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Mann sucht sich jüngere Frau, Kinder gehen aus dem Haus, Frau wird depressiv. Und ich habe gedacht, dass ein Lebensweg beschreibe ich jetzt mal. Einfach weil es mich so, also es hat sich so aufgedrängt. Ich wurde damit so überhäuft und dann musste ich das mal einmal in eine Form gießen. So.
Sie haben in einem Interview gesagt, Sie sind die einzige Person in Ihrem Bekanntenkreis, die nicht geschieden ist.
Ja, so ungefähr. So.
Das ist ja, ist natürlich auch letztendlich eine Folge, jetzt völlig wertfrei, aber der Entwicklung, also der Emanzipation und auch natürlich des wachsenden Wohlstandes einer Gesellschaft, dass man sich das auch leisten kann, diese Trennung, weil in früheren Jahrhunderten war es ja weder moralisch noch finanziell irgendwie für die Leute überhaupt irgendwie darstellbar, ne? Also mit der Freiheit gehen dann halt mehrere Optionen und auch hinher. Macht's dann tatsächlich unter Umständen auch schwieriger, ne? Also.
Ich habe beobachtet, dass meistens wurden die Frauen verlassen von den Männern, aber immer in dem Fall, wo der Mann mehr verdient hat als die Frau. In den Fällen, wo die Frau also auch 100% gearbeitet hat und selbstständig war, ökonomisch selbstständig, haben sich die Frauen getrennt. Also das fand ich sehr auffällig. Das ist nach wie vor, ist das ein Thema.
Wobei die Kerle ja dann in ein Loch fallen oft, wenn sie dann in den Ruhestand gehen. Ne? Also die sich ihr ganzes Leben auf den Job kapriziert haben und sich gar nicht um eine Kindererziehung und so und vielleicht auch nicht so ein Verhältnis zu ihren Kids haben, da merkt man dann, entweder arbeiten die dann noch weiter, bis es irgendwie gar nicht mehr geht, aber oft kommt für die dann der große Bruch dann in dem Moment, wo dann die vermeintliche Wichtigkeit des Berufs auf einmal wegfällt.
Ne? Ja, vielleicht ist es auch so, wenn dann plötzlich Zeit ist, dass dann bemerkt wird, dass man sich jahrelang nicht um die Beziehung gekümmert hat und dann will auf einmal die Frau irgendwas, die hat jetzt Pläne, die will jetzt irgendwas erleben oder so und dann fühlt man sich überfordert oder also so, es gibt da irgendwie auf einmal, glaube ich, große Fragen, die dann nicht immer ad hoc und schnell und leicht beantwortet werden können.
Jetzt haben Sie auch in dem Zusammenhang gesagt, Sie schreiben halt nun mal aus der Perspektive von Frauen in ihrem Alter. Aus der Sicht einer 20-Jährigen würden sie gar nicht schreiben wollen, weil sie sich in die nicht so reindenken können, logischerweise. Wie blicken Sie denn auf Frauen aus dieser Generation, gerade vor dem Hintergrund, dass wir gesprochen haben, dass sozusagen ihre eigene Generation ganz andere Möglichkeiten hat als die Eltern? Also ihre Söhne sind jetzt so in dem Alter, dass sie wahrscheinlich Frauen mitbringen, die Anfang 20 sind, Millennials, ja. Haben Sie das Gefühl, Sie selbst unterscheiden sich stark von denen?
Ja, genau. Das ist also genau das ist der Grund, dass ich das Gefühl habe, die sind wirklich, ich kenne die nicht. Ich muss die erst studieren. Ich beobachte das, was die machen und versuche zu verstehen, was die machen, warum sie es machen. Das ist, also ich kann das überhaupt gar nicht so fühlen oder voraussetzen oder sowas. Also grundsätzlich finde ich, jeder kann über alles schreiben, wenn das kann. Und ich kann 20-Jährige nicht einschätzen. Ich muss die studieren.
20-jährige Frauen. 20-jährige Männer.
Ja, also bei Männern wäre ich jetzt ein bisschen Forscher, weil ich halt ja 4 Söhne habe und die mir einbilde, die halbwegs so zu kennen und zu wissen, was da so läuft. Aber aber auch da sind die sind auch ganz anders, als ich mit 20 war. Also das ist trotzdem, da würde ich wahrscheinlich ganz peinliche Fehler machen, wenn ich jetzt mir eine 20-jährige Hauptfigur suchen würde. Ich könnte allerdings die in die 80er Jahre versetzen. Das würde ich mir zutrauen.
Genau. Also das kann schon funktionieren. Ja, ich meine, wir merken es so ein bisschen natürlich bei den Volontären, die wir haben. Die sind ja auch dann gleich mal 20 Jahre jünger, muss ich zugeben.
In deinem Fall 30.
Nee, das stimmt nicht. Und also man muss auch tatsächlich lernen, und ich würde auch gar nicht sagen, dass wir da schon so weit sind, dass man die nicht quasi mit seiner Welt sich zutextet, nach dem Motto, du bist ja hier, um was zu lernen, dann kannst du auch gleich mal Folgendes über die Welt lernen. Ja, sondern sich, dass man sich das auch mal sozusagen anhört, also auch in unseren Konferenzen, wenn viele junge Leute sind, mit den anderen Ressorts, da geht's dann, also Gendern ist ja schon eine Karikatur an einem Beispiel, aber um sowas wie Body Positivity, ist Bridget Jones Schokolade zum Frühstück überhaupt noch zeitgemäß, ist dann so der Begriff. Das können wir teilweise gar nicht so richtig übersetzen, wie das gemeint ist, ist so mein Eindruck. Und obwohl wir ja auch, also ich auch gedacht habe, dass wir sozusagen progressiv sind.
Ja, genau. Aber es ist doch toll, wenn man auf seine blinden Flecken hingewiesen wird, oder? Also es ist irgendwie schockierend. Und am Anfang denkt man so, hä, willst du mich verarschen? Ich?
Aber nee, dann, genau so, ja.
Aber dann, wenn man sich mal ein bisschen drauf einlässt, man checkt schon, was die meinen. Und recht haben sie oft. Finde ich.
Ja, finde ich auch. Aber es ist natürlich auch, und deswegen verweigern es natürlich auch, es ist auch sau anstrengend, ne?
Ja, also mega.
Man muss sich
echt. Aber wenn man es erstmal überwunden hat, dann, also man fühlt sich auch gleich viel besser, oder?
Die K-Frage.
Wenn wir beim Familienthema schon sind, Sie haben sich ja auch viel damit beschäftigt und das ist auch eine Frage, mit der wir uns jetzt gerade beschäftigen. Wie redet man mit seinen Kindern über Krisen oder über Probleme? Ja? Es gab ja mal so einen großen Aufreger in Social Media vor einigen Jahren. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob Sie es mitgeschnitten haben?
Ich bin da nicht so.
Soll ich das mal anspielen? So, wir haben es alle gemerkt, geht natürlich gar nicht. Tom Buro, der da WDR-Intendant war, hat sich für diesen Song voll und ganz, ohne Wenn und Aber, entschuldigen müssen nach dem politischen Skandal dazu.
Ministerpräsident persönlich hat damals,
ja,
was hat Armin Laschet gesagt, die Grenzen des Stils und des Respekts seien überschritten.
Genau, jung gegen alt wird da instrumentalisiert, ist nicht akzeptabel und weswegen wir es ansprechen. Die Debatte um den besten Klimaschutz werde von manchen immer mehr zum Generationenkonflikt eskaliert. Laschet fügte an, niemals dürfen Kinder von Erwachsenen für ihre Zwecke instrumentalisiert werden. Und das ist ein Vorwurf, der Ihnen auch gemacht worden ist, im Zusammenhang, das habe ich mehrmals gefunden, mit Die besten Weltuntergänge. Das ist Ihr jüngstes Kinderbuch, wo Dystopien und Utopien aufwendig illustriert und mit etwas Text beschrieben sozusagen vorgestellt werden. Sie haben aber auch so ein Jugendbuch, Flug der Falken, wo es auch so als Botschaft gelesen wurde, dass Umweltschutz eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und in den Zeiten, in denen wir leben, hat natürlich mindestens das Internet, aber ich glaube auch die Springerpresse, da den Vorwurf draus gemacht, sie betreiben da Gehirnwäsche. Haben Sie es
wahrgenommen? Ich glaube, niemand von denen hat sich die Bücher in die Hand genommen, ja, und mal reingeguckt, geschweige denn gelesen. Bei dem Falkenbuch geht es um ein Abenteuer, das Falken beinhaltet. Hm. Also ich spoilere jetzt nicht meine Bücher, das soll jeder. Oder wer wissen möchte, ob da Gehirnwäsche betrieben wird, soll bitte das Buch erst kaufen und dann lesen.
Und verschenken. Nee, aber also es gab ja die Debatte, ist das den Kindern jetzt Dystopien ist das zu alarmistisch, macht man die da verrückt?
Ja, also und klar.
Die Gedanken haben sie sich ja bestimmt selbst auch gemacht.
Genau, das war zu erwarten, dass die Erwachsenen also Angst kriegen bei dem Buch. Meine Erfahrung mit Kindern ist das nicht. Ich habe das Buch in Schulen vorgestellt, in Klassen, und das waren die besten Lesungen meines Lebens. Die lebendigsten, lustigsten, kreativsten, wo es auch keine stillen Kinder gab, wie sonst. Es gibt immer so ein paar Laute, die Fragen stellen und ein paar Kinder, die zwar aufmerksam sind, aber nie was sagen. Und bei diesen Lesungen war einfach so eine Gruppendynamik da. Da haben die Kinder fabuliert, was alles passieren könnte, wenn. Das hat die total angefixt. Außerdem fanden die nicht alle Dystopien, die ich als Dystopien eigentlich selber empfinde, als Dystopien, sondern oft fanden die es eigentlich spannend und gut. Und diese Angst, über die Zukunft zu reden, ist halt also eine erwachsene Angst.
Hm. Versuchen wir auch unsere Kinder beschützen, indem wir ihnen quasi so Krisen versuchen, von ihnen fernzuhalten? Also würden Sie sagen, auch als Mutter mehrerer Kinder, man muss da ehrlicher sein oder den Kindern mehr zumuten?
Ja, ich weiß ja nicht, wie viel denen zugemutet wird. Ich finde aber, die sind mit dem Wort Krise geboren. Und natürlich muss man mit denen darüber reden. Also wie das dann tatsächlich gehandhabt wird, jeweils in den Familien, keine Ahnung. Aber ich gehe da so ran, meine Kinder müssen ja in der Realität hier leben. Also warum soll ich denen irgendwas vorenthalten? Das wäre also unredlich. Ich soll denen ja die Welt erklären, so als Eltern. Und das Buch soll dabei eigentlich helfen, dass man mit seinen Kindern ins Gespräch kommt über Themen, die sowieso in der Luft liegen. Da hat man also so einen Ansatzpunkt, wie man da fantasievoll rangehen kann. Und dieser Grusel, der da vielleicht entstehen kann, den lieben Kinder. Das ist ja wie, wir gucken ja auch gerne Krimis. Wir gucken ja ständig uns gerne an, wie Leute umgebracht werden und der Mörder sich versteckt. Und das finden wir ja irgendwie toll. Und Kinder mögen so eine Art von Grusel auch. Und deshalb,
aber
ich sehe da gar kein Problem.
Jetzt gibt's aber natürlich auch harte Themen irgendwie in der Realität. Also Kriege, Ukraine, Gazastreifen und so, wo auch Kinder umkommen. Und jetzt so in Journalistenhaushalten, aus dem Nähkästchen zu plaudern, da laufen ja ständig Nachrichten. Und ich habe mich schon am Anfang oft gemerkt, wenn dann sowas kam, dass ich zack, ne, irgendwie Radio runtergedreht, Fernseher aus und so weiter. Und irgendwann sitzt mein Sohn, der ist 8, auf der Rückbank im Auto und sah, und da war irgendwie Ukraine, Raketenangriff, Putin, keine Ahnung. Und dann sagt er, und dann schalte ich den Sender um und dann sagt er zu mir, lass mal, ich wollte das hören, das ist doch interessant. Und ich war so irgendwie komplett irritiert, so, hä? Und der war da viel weiter, als ich das überhaupt gedacht habe, auch durch teilweise diese Fernsehsendung, Logo Kindernachrichten, Checker Tobi und so, die auch das versuchen irgendwie zu übersetzen für die Kinder, aber die reden natürlich auch in der Schule drüber. Und mir ist im Nachhinein aufgegangen, als ich, 1991 war der Irakkrieg, der erste amerikanische Irakkrieg, da war ich 8. Unsere Grundschullehrerin hat auch jeden Tag mit uns drüber geredet. Ganz nüchtern, das erklärt, was passiert da und so weiter. Und man kann das schon auch als 8-Jähriger, also weiß ich nicht, ob man jetzt die allerletzte Umdrehung der Brutalität eines Hamas-Überfalls irgendwie haben muss, aber sagen wir mal, den Grundkonflikt, dass da Menschen auch sterben und leiden, das kann auch ein 8-Jähriger schon verarbeiten, durchaus. Ne?
Auf jeden Fall. Natürlich, also muss man ein bisschen gucken, wie Kinder drauf sind. Es gibt ja auch Kinder, die ein bisschen labil sind, die sowieso schon Probleme haben oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Also man kann Kinder auch verschonen damit, zu Recht. Aber also ein Kind, was aufgeweckt das Radio im Auto verfolgt, dem muss man nicht da vorspielen, alles wäre, also das gäbe es alles gar nicht. Ich sehe den Sinn darin gar nicht.
Ich glaube auch, dass sozusagen die Unterstellung bei diesem Kinderchor zum Beispiel, dass die Kinder nicht selbst drauf kommen, dass Oma eine Umweltsau ist, ist auch Quatsch. Also das, man kriegt sehr schnell Vorträge darüber, wie oft man Auto fährt, wo es nicht sein müsste und ob man wirklich jeden Urlaubsflug als Flug machen muss und sowas. Und da kommen die wirklich durch ihre Innerschule und was weiß ich, durch Medienkonsum und so, tatsächlich selbst drauf. Das ist wirklich so. Ne?
Also
und
was halt schade ist bei dem Lied, das ist ja eigentlich, ist die Oma halt eine coole Sau. Ne? Ja, ja. Die fährt Motorrad, allein das schon. Und dann im Hühnerstall, wo es gar nicht hing, also dieses Pipi Langstrumpfhafte wird weggenommen und dann so irgendwie so ernst, mit so ernsten Sachen ersetzt. Das ist irgendwie schade um den Klamauk, finde ich.
Genau, ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon, weil es ein bisschen spießig rüberkommt, den sozusagen, es ist ja gemeint, irgendwie verbraucht so viel Sprit und sowas. Aber es wirkt halt wirklich spaßbremsig eigentlich.
Genau, ja. Es ist als Spaß gemeint und dann,
ja. Diese Kritik, die Sie da bekommen haben an Ihrem Buch, Social Media und Springerpresse, ist das Teil des Kulturkampfes aus Ihrer Sicht oder kriegen Sie da auch besonders eins auf den Deckel, weil es ins Politische dann doch geht und es ist halt die Frau von Robert Habeck, die dann da angezählt wird? Was glauben Sie?
Keine Ahnung, ich beschäftige mich damit nicht. Ich glaube, das sind Bots irgendwie, aber ich bin genau. Ja auch total naiv, aber ich glaube, das lässt sich ja ganz schnell herstellen, sowas. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Menschen dahinter stecken, die irgendwas glauben.
Stimmt, bei Springer ist es eine Art Bots. Erstmal ist mir auch schon mal aufgefallen. Grüße.
Das letzte Wort.
Und wenn Sie, liebe Hörer, sich das selbst nochmal durchlesen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, gehen Sie in den Buchhandel und natürlich zurzeit aus aktuellem Anlass. Kaufen Sie sich den Roman Hauke Heinz Tod, die Neuauflage von Andrea Paluch und Robert Habeck, ist im Handel erhältlich und außerdem kommt demnächst, ich glaube im Juni, die Neuauflage ihres dritten gemeinsamen Romans, Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf, von 2005. Da ist der Plot, dass ein Mann namens Robert sehr lange verschwindet und keiner weiß, wo er ist, zu Hause. Aber es ist von 2005. Und
er ist tot.
Die wird für tot gehalten.
Er taucht doch wieder auf,
oder? Abgelesen, oder wie?
Der Titel ist Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf. Und noch aktuell ist die besten Weltuntergänge. Wir haben gerade drüber gesprochen. Was wird aus uns? 12 aufregende Zukunftsbilder im Klett Kinderbuchverlag. Und die Theaterpremiere von Hauke Haiens Tod findet statt am 26. April am Deutschen Theater. Danach wird es da gespielt. Und im Fernsehen läuft die Romanverfilmung im ersten zur besten Sendezeit am Samstag, 27. April um 20.15 Uhr. Wir bedanken uns vielmals und sagen, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Andrea Paluch.
Ich danke auch.
Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, geht noch einmal der Hinweis. Tun Sie uns doch einen Gefallen und geben Sie uns Ihre Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Den Link finden Sie unter www.rnd.de/gun. Wir bedanken uns schon mal im Vorhinein dafür. Wir bedanken uns auch fürs Weiterempfehlen, vor allem aber natürlich fürs Hören. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Und das letzte Wort hat in dieser Woche der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt.
In Thüringen heißt es gehacktes...